Aber es gibt einen Satz und den merke dir. Was du nicht willst und was man dir tut, und das füge auch keinem anderen zu.
Schuld, Strafe, Recht. Ein Podcast des Fritz Bauer Forums. Rechtsanwalt Thomas Galli und seine Gäste im Gespräch über Strafe und Gefängnis.
Ja, heute begrüße ich ganz herzlich Hartmut Kahle vom Verein Hoppenbank e.V. aus Bremen. Hallo, Herr Kahle.
Hallo, Herr Galli. Schön, dass ich hier sein darf.
Herr Kahle, Sie sind heute in der straffälligen Hilfe tätig, aber vielleicht bevor wir dazu kommen, Sie sind in der Vergangenheit selber auch schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten und waren sogar auch in Haft. Wie kam es dazu?
Ja, wie kam es dazu? Also ich glaube, das kann man erstmal ganz kurz erklären. Und zwar habe ich im Laufe meines Lebens irgendwann einfach, um bestimmte Erfahrungen in meiner Kindheit, glaube ich, zu kompensieren, angefangen, Drogen zu konsumieren. Erst Alkohol, dann Drogen. Genau, dann ist das ganz oft nur noch eine Frage der Zeit, bis man sich selbst oder bis ich mich selbst in eine Lage manövriert hatte und auch umgeben war immer mehr und zunehmend von anderen Menschen, die sozusagen bereits kriminell waren, bis ich mich jedenfalls in eine Lage begeben habe, in der Kriminalität zunehmend normal wurde. Also solche Dinge wie ein Ladendiebstahl oder auch schon der Erwerb von Drogen, all das ist ja immer auch sozusagen eng verknüpft mit bestimmten Milieus, in die man sich begeben muss. Und das passiert nicht von jetzt auf gleich, sondern das ist ganz schrittweise. Und so jedenfalls kommt man dann irgendwann mit dem Gesetz in Konflikt, wenn man nicht rechtzeitig den Absprung schafft.
Sie sagen, das war ein schrittweiser Prozess. Jetzt im Nachhinein betrachtet, kann man sagen, was möglicherweise sinnvoll gewesen wäre, welche Unterstützung von außen sinnvoll gewesen wäre oder was hätte passieren müssen oder können, damit Sie vielleicht früher auch den Ausstieg geschafft hätten?
Also ich kann gleich vielleicht noch mal kurz was zu meiner Vergangenheit erzählen, aber ich will erstmal auf Ihre Frage antworten, weil ich glaube, so ganz leicht ist es nicht. Also wenn man jetzt fragt, was hätte passieren müssen, damit es sicher einen anderen Weg genommen hätte, dann kann ich nur die Frage beantworten, was ich glaube, das auf jeden Fall geholfen hätte. Ich glaube, geholfen hätte zum Beispiel auch, ich hatte bei meiner ersten Verurteilung, daran kann ich mich noch erinnern, oder bei den ersten Verurteilungen, ganz generell einen ganz tollen Richter, den ich menschlich sozusagen sehr geschätzt habe. Man hat wirklich bei Richter Kiesekamp, hieß er, glaube ich, gemerkt, dass das so jemand war, der irgendwie versucht hat, mir zu helfen. Und das hat er damals getan, glaube ich, indem er eine Bewährung ausgesprochen hat und auch immer wieder. Ich glaube, ich hatte dann irgendwie 3-4 Bewährungen, bis ich das erste Mal in Haft saß. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob sich das heute geändert hat, war es aber damals so, dass mit dieser Bewährungsauflage natürlich die Verpflichtung einherging, regelmäßig mit der Bewährungshilfe in Kontakt zu treten. Aber gleichzeitig war ich eben damals in einer Situation, wo ich in einem Obdachlosenheim gelebt habe, wo ich zum Beispiel auch die straffälligen Hilfe, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und ich hatte auch von Therapieangeboten und Suchthilfeangeboten ganz wenig Ahnung. Und ja, also ich glaube, das, was ich damals gebraucht hätte, wäre erstmal als allererstes sowas gewesen wie eine eigene Wohnung und eine Idee davon, wo es in meinem Leben hingehen könnte. Und ja, also ich glaube, das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, damals habe ich in einem Obdachlosenheim gelebt. Also ich glaube, da hätte man also mich eigentlich als allererstes mal aus diesem Obdachlosenheim irgendwie rausnehmen müssen, glaube ich. Und mich sozusagen aus diesen, also ich glaube, ich hätte einfach einen Freund gebraucht, der gesagt hätte, okay, schau mal, so und so kann das funktionieren und du bist gut so, wie du bist. Und es wäre zum Beispiel auch okay, wenn du substituiert wirst oder so. Und ich glaube, diese Dinge, die sind heute alle ein bisschen einfacher. Damals war das noch sehr schwierig und es gab in der Suchthilfe auch immer so die Idee davon, der absoluten Abstinenz. Und ja, also ich hab das damals an vielen Stellen als etwas wahrgenommen, dass mir jetzt das Einzige, das mir noch irgendwie Halt gibt, nämlich der Drogenkonsum, mir jetzt auch noch weggenommen werden soll.
Wie alt waren Sie damals, als Sie im Obdachlosenheim waren?
da muss ich jetzt schätzen, ich denke mal, das war so diese, da war ich so ungefähr 21. Also ich kann das ja vielleicht mal kurz erklären. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die, wo ich würde mal so sagen, bis ich 10, 11, 12 war, das große Glück hatte, eine tolle und stabile Familie zu haben. Und wahrscheinlich war ich auch, ja, habe einige Dinge, die bestimmt da auch schon passiert sind, noch nicht so richtig wahrgenommen. So, und in dieser Zeit hat sich bei meinem Vater ein sozusagen zunehmender Alkoholismus gezeigt und er hat getrunken, er hat war selbstständig, hat versucht irgendwie seine Firma aufrecht zu erhalten, hat selber dann Straftaten begangen im sozusagen im Bereich eigentlich ja des Betrugs und der Steuerhinterziehung, muss man sagen. Zu Hause gab es irgendwie nur noch Streit den ganzen Tag. Er ist dann irgendwann verhaftet worden. Wir haben bis dahin in einem schönen Haus gelebt und von da an hatte ich irgendwie immer den Eindruck, ich bin nur noch der Sohn des Verbrechers. Es ist alles in einem kleinen Dorf passiert oder relativ kleinen Dorf. Und habe das auch in meinem Freundeskreis gespürt. Also Freunde, die ich bis dahin immer besuchen durfte, da konnte ich dann plötzlich nicht mehr hin. Und dann hat meine Mutter ein neues Haus sich gesucht für mich und meine Familie oder meine Schwester. Und dort sind wir dann eingezogen. Dann kam sozusagen der neue Mann von meiner Mama. Und ich war aber aufgrund von sehr unterschiedlichen Erfahrungen dann, die ich auch in der Schule gemacht hatte mit Mobbing und so, eigentlich schon, wie man heute sagen würde, völlig lost. Ich habe es nicht geschafft, mich auf etwas zu fokussieren, das ich wollte, sowas wie einen schönen Job und ein stabiles Leben, sondern ich wollte mich eigentlich flüchten sozusagen in den Rauschzustand, damit ich nicht mehr fühlen muss, was ich gefühlt habe. Also das weiß ich heute, damals wusste ich das natürlich nicht. Ein paar Jahre später wurde ich dann auch für meine Mutter, glaube ich, zunehmend eine Belastung und aus dem Wunsch heraus, mir zu zeigen, dass ich mich verändern muss, hat sie dann gesagt, okay, du darfst jetzt nicht mehr bei uns wohnen, du musst auf eigenen Füßen stehen und hat mich dann von jetzt auf gleich quasi in, was heißt nicht von jetzt auf gleich, sondern hat mich dann sozusagen auch in ihrer Not, die wusste auch nicht mehr weiter, glaube ich, mit mir, mich in einem Obdachlosenheim abgegeben, in einem Männerwohnheim in Hannover in der Büttnerstraße. Genau, und da war ich dann natürlich nur noch umgeben von, oder von fast nur noch umgeben von Schwerstsüchtigen, auch von Menschen, die auf psychisch stark krank waren oft. Und da war dann plötzlich mein eigenes Verhalten und mein eigener Zustand in meiner Wahrnehmung gar nicht mehr so schlimm. Und dort war ich dann auch das erste Mal konfrontiert mit mehr sozusagen als nur mir irgendwelche Drogen zu kaufen von legalem Geld, sondern habe das erste Mal gesehen und erlebt, dass man ja, sich auch Drogen auf andere Weisen beschaffen kann, indem man zum Beispiel in einem Laden etwas stiehlt und das dann verkauft und sich dann so die Drogen beschafft. Und das ist, glaube ich, so ein Verhalten oder so eine Art zu leben oder ein soziales Umfeld, das auf einen wirkt, dass man sehr schnell annehmen kann, wenn man in einer Notlage ist. Und wenn man dann nur noch mit Menschen umgeben ist, die alle auf die gleiche Weise leiden wie man selbst und alle auf die gleiche Weise Lösungen suchen wie man selbst. Und auch in diesem Obdachlosenheim es eigentlich nur darum ging, den Menschen überhaupt erstmal ein sicheres Dach über dem Kopf zu geben, weil ihre Notlage so groß ist. Dann, ja, also es ist schwierig, dann etwas anderes zu sehen, einen anderen Weg zu sehen und sich selbst sozusagen nochmal kritisch zu hinterfragen. Denn erstens war ich damals sowieso meistens high. Und wenn ich es nicht war, war mein Beschaffungsdruck, mein Suchtdruck so groß, dass ich ganz andere Sorgen hatte, als mich zu fragen, wie komme ich hier eigentlich wieder raus.
Sie sind dann also, wie Sie sagen, mehrfach zur Bewährung verurteilt worden. Aber sonst, wenn ich es richtig verstehe, haben Sie zu wenig Hilfe und Unterstützung bekommen, zu wenig Hilfe, um von der Sucht wegzukommen. Und insbesondere auch sind Ihnen wahrscheinlich zu wenig Alternativen aufgezeigt worden.
Ja, ich glaube, was mir damals geholfen hätte, heute schaffe ich das auch anders, aber damals hätte mir, glaube ich, geholfen, wenn erstmal jemand akzeptiert hätte, hey, du bist jung, du hast jetzt wirklich auch schon genug Mist erlebt und es ist okay, wenn du deine Therapie hier vielleicht nicht schaffst und vielleicht sollten wir dich erstmal substituieren. Also so ein bisschen akzeptanzbasierter zu arbeiten, ich glaube, das hätte mir schon mal gut geholfen, weil ich so eine große Angst davor hatte, die Sucht irgendwie loszulassen und auch gar keine Idee davon hatte, durch was ich sie denn jetzt ersetzen soll. Genau. Und dann kam natürlich irgendwann, wie es kommen musste, es ist tatsächlich so, glaube ich, dass Menschen vor Gericht in Deutschland oftmals sehr menschlich behandelt werden und eben nicht sofort ins Gefängnis kommen. Aber die Konsequenz ist eben, dass sie da halt auch eben nur in Anführungsstrichen insofern behandelt werden, als dass eine Bewährung ausgesprochen wird, also ein erhobener Zeigefinger. Und wenn man es dann aber nicht schafft, dieses Verhalten zu verändern, dann liefert das Gericht 2-3 Mal die gleiche Antwort und beim 3. Mal heißt die Antwort eben Gefängnis. Auch da konnte ich dann bei meiner ersten Haft irgendwie versuchen, Dinge anders zu machen und meine erste Therapie beantragen. Bin dann auch auf Paragraph 35 entlassen worden. Und da habe ich mich...
Vielleicht eine kurze Erläuterung dazu, weil einige vielleicht mit dem Begriff 35er nichts anfangen können. Das heißt eben, dass Strafe zurückgestellt wird und man stattdessen eine Therapie absolviert.
Genau. Also aus der Haft sozusagen entlassen werden zur Therapie. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie das war. Ich kam aus diesem Gefängnis und hatte das erste Mal erlebt, sozusagen, wie es ist, wenn man in dem Fall ungefähr ein Jahr lang in diesem System leben muss, in diesem künstlichen Verzicht auch auf alles, was irgendwie ja dazu beitragen könnte, das ein bisschen angenehmer zu machen. Und dann wird man entlassen zur Therapie und das geht dann auch wieder von jetzt auf gleich. Und also ich kenne sehr wenige Gefangene, die zur Therapie entlassen werden, nach draußen mit einer Suchtproblematik und dann nicht ganz große Schwierigkeiten haben, weil einfach dieser Systemwechsel auch so krass ist. Genau, und so ging es mir dann auch. Die erste Therapie habe ich völlig an die Wand gefahren und auch nicht abgeschlossen. Genau, und das hat sich dann alles über viele Jahre so hingezogen. Rein, raus, Therapie und so weiter, immer wieder versucht. Und dann kam ich irgendwann in die JVA Bremen. Das ist jetzt, long story short, in die JVA Bremen. Musste da dann 3 Jahre bleiben. Bin dann aus der Haft entlassen worden und habe dann draußen das erste Mal irgendwann eine Therapie sozusagen nur draußen gemacht. Also ohne, dass da ein Haftkontext im Hintergrund war, habe ich eine Therapie beantragt. Damals noch mit Hilfe meiner damaligen Freundin. Da hat sich dann für mich tatsächlich ziemlich viel verändert. So, also das war eine Therapie, die ich selbst beantragt habe. Und als ich aus dieser Therapie zurückkam, hatte ich das erste Mal den Gedanken im Kopf, okay, es gibt auch für dich einen Raum, wo du leben kannst, weil ich einen Peer-Mitarbeiter kennengelernt habe in einer Entgiftung, also einen Menschen, der früher selbst Drogen konsumiert hat oder in dem Fall Alkohol und sozusagen als ehemals Betroffener in dieser Entgiftungseinrichtung gearbeitet hat. Und der hat zu mir gesagt, Hardy, weißt du was, ich glaube, du wärst ein total geeigneter Kandidat für einen Job als Peer, also als ehemals Betroffener. Ich sehe, du hilfst gerne und du machst und tust gerne und du hörst gern zu und du erzählst auch gern. Vielleicht wäre das was für dich. Und ich habe den angeguckt und ich hatte durch meine sozusagen Mobbing-Erfahrung große Angst, immer noch, ohne dass ich das bewusst gespürt hätte, auch so sozusagen vor Schule und vor Studium und so weiter. Und ich brauchte einfach, glaube ich, einen anderen Weg in die Arbeit hinein. Und genau, habe dann gesucht, ob es sowas in Bremen gibt. Habe dann festgestellt, ach guck mal, Hoppenbank e.V., die bieten das an. Habe mich dann da beworben, habe als Projektassistent angefangen in einem kleinen Projekt namens Teestube und habe dann erstmal, ich glaube, knapp 2 Jahre das Arbeiten geübt und hatte Dutzende Fortbildungen noch und nöcher und war umgeben plötzlich ja von Menschen, die es gut mit mir meinen, die von denen ich super, super viel lernen konnte, die mich wirklich verstehen wollten und ja mir zur Seite standen. Und es sind ganz großartige Menschen, von denen ich bis heute jeden Tag profitiere. Genau, und mittlerweile mache ich Öffentlichkeitsarbeit für unseren Verein und arbeite in der Geschäftsstelle und denke an mein altes Leben nicht mehr viel, es sei denn, ich spreche darüber, weil mich jemand fragt, so wie heute.
Kann man sagen, dass dieser neue, ja, sind in Ihrem Leben neue Ziele, neues Umfeld, dass das ein entscheidender Punkt war, von der Sucht wegzukommen oder vielleicht sogar der entscheidende Punkt?
Das ist der entscheidende Punkt, ja. Also mein Therapeut, ich war lange Jahre in der Übergangszeit sozusagen, also ich habe 2 Dinge anders gemacht. Das erste war, ich habe mich entschlossen, die Übergangsphase nach der Therapie, das ist ja auch im Gefängniskontext immer ein großes Thema, also diese Übergangsphase, die habe ich freiwillig ergänzt mit einer ambulanten Therapie, so dass ich also einmal in der Woche von da an weiterhin beim Therapeuten war und immer noch Ansprechpartner und auch eine Gruppe im Rücken hatte, die ähnliche Erfahrungen macht und mich sozusagen dann da austauschen konnte. Also das war schon mal das eine. Und das andere war, dass ich in der Therapie dann gelernt habe, dass es nicht reicht, vor der Sucht wegzulaufen. Also es reicht nicht, clean sein zu wollen, weil das führt sozusagen einfach ausgedrückt zu einem orientierungslosen Umherirren, weil man ja gar nicht weiß, wo man hin will. So, also es ist schön und gut, wenn man clean ist, und es ist eine große Leistung, aber da endet es eben nicht. Man ist nicht geheilt, nur weil man clean ist. Also brauchte ich ein Ziel. Und genau, ich hatte in der Zeit in Bremen im Gefängnis für den Diskus geschrieben, habe so übrigens auch das erste Mal von Ihnen erfahren und habe beim Ingeborg-Drewitz-Preis mitgemacht. Also kurzum, ich habe für mich rausgefunden, es gibt Dinge, die mich interessieren und die ich gerne mache. Ja, und jetzt muss ich nur noch irgendwie was finden, wo ich das machen kann und wo ich aus meiner Erfahrung, also sozusagen aus dem, was ich erlebt habe, was Gutes machen kann. Und so kam dann Hoppenbank e.V. ins Spiel. Also ja, es war Sinn, also eine Aufgabe zu haben und Wertschätzung und Anerkennung und zu wissen, hey, die 20 verkorksten Jahre oder 15 sind nicht für umsonst gewesen. Und irgendwie aus dem Stigma, dass das ja auch hinterlässt auf allen Menschen, die sozusagen die Haft durchmachen und eine Sucht durchmachen, daraus etwas Gutes zu machen und damit auch offen umzugehen und zu sagen, hallo, hier bin ich, das habe ich getan, das tut mir leid. Aber damit müsst ihr jetzt auch leben, wenn ihr Teil in meinem Leben sein wollt. Genau. Und ich glaube, bei Suchtkranken ist das auch nochmal was ganz oder etwas spezieller, was so den Gefängniskontext angeht, weil erstens ist man bei der Straftat so gut wie immer irgendwie berauscht. Das heißt, ich kenne ganz viele suchtkranke Menschen, die sitzen in Gefängnissen und wissen ehrlicherweise gar nicht, warum sie da sind. Also die wissen das von ihrem Urteil, aber was da wirklich passiert ist, das können die einem gar nicht mehr erzählen. So, also zumindest nicht glaubwürdig, weil sie es einfach nicht mehr wissen können, weil sie völlig high waren oder nur noch sehr begrenzt. Und dann ist gerade in der Beschaffungskriminalität, weil Menschen wie ich einer war, die so kleinere Ladendiebstähle und manchmal auch größere Ladendiebstähle begangen haben, aber eben nicht sozusagen dem einzelnen Menschen einen Schaden zufügen, der dann vielleicht bei einer Gerichtsverhandlung total traurig vor einem steht, sondern wir Menschen wie ich, haben eher einem System geschadet. Und das ist ein bisschen auch gesichtslos und ich will das überhaupt nicht relativieren. Also ein Diebstahl ist ein Diebstahl und es ist für mich eine Form von Gewalt, eine Grenzüberschreitung. Und auch eine Grenzüberschreitung, die unsere Gesellschaft etwas kostet, weil Preise sozusagen teurer werden durch Diebstähle und so weiter. Aber es ist eben etwas, das man vor dem eigenen Gewissen total gut in Anführungsstrichen rechtfertigen kann. Und es ist eben gar nicht so leicht, sich da sozusagen sinnvoll mit auseinanderzusetzen. Also da wäre wahrscheinlich auch sozusagen klüger und besser gewesen zu sagen oder zu fragen, hey, wie kannst du eigentlich im Gefängnis vielleicht so viel Geld verdienen, dass du dem Geschädigten den Schaden wieder zurückerstatten kannst oder was auch immer. Oder überhaupt schon mal auch im Gefängnis einen Therapieversuch zu unternehmen. Auch das ist in den sehr unterschiedlichen Gefängnissen, wo ich war, in der Regel eher nicht passiert. So, also natürlich gibt es Therapiegruppen, aber die sind in keinster Weise, also die mir bekannt sind, die ich aus persönlicher Erfahrung kenne, die waren in keinster Weise vergleichbar mit Therapieangeboten in echten Suchtkliniken. Das waren so kleine Gesprächsgruppen sozusagen.
Ja, so habe ich das auch erlebt in meiner Haftzeit. Wir haben ja dann in Zeithain in Sachsen versucht, gibt es ja immer noch eine suchttherapeutische Station aufzubauen, aber das ist eher immer noch die Ausnahme. Ganz generell herrscht im Strafvollzug immer noch eher die Ansicht, dass man sagt, Strafvollzug und Suchttherapie, das verträgt sich nicht. Ja, wie sehen Sie das?
Also natürlich muss man, ich glaube, um diese Frage zu beantworten, muss man, glaube ich, erstmal eine Haltung in einem Hilfesystem verstehen. Und diese Haltung hat ja ganz oft damit zu tun, auch, dass man sozusagen erstmal sagt, so Zwangskontexte und Zwangsmotivation, also extrinsische Motivation ist alles nicht so gut und so weiter. Ich glaube, dass das ein bisschen ein Quatsch ist, weil man seine Haftzeit irgendwie sinnvoll verbringen muss. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass ich, wenn ich die Chance gehabt hätte, unter bestimmten Voraussetzungen wahrscheinlich an jeder Therapie teilgenommen hätte, einfach um sinnvolle Dinge zu tun. Mhm. Also ich war im Gefängnis, auch da hängt es sehr stark vom Gefängnis ab und auch sehr stark davon, wie lange man schon in diesem Gefängnis ist und was man sich da sozusagen schon erarbeitet hat. Aber man ist erstmal viele Monate sozusagen zurückgeworfen auf sich selbst. Damals noch ohne Fernseher. Den musste man sich nämlich erstmal von eigenem Geld kaufen. Häufig auch in Viermannzellen mit drei unterschiedlichen Sprachen im Raum und so. Mit Doppelzellen, wo die Toilette noch nicht mal ein abgetrennter Nassbereich war, wie es heute oft ist. Also das war schon schon noch ein anderer Schnack. Ich habe auch Gefängnisaufenthalte mit einem kalten Entzug erlebt. Also das war ganz grausam. Insofern hätte ich mir natürlich gewünscht, alleine schon im Hinblick auf den Entzug, dass da therapeutische Angebote sind und dass es auch echte Therapiestationen gegeben hätte. Mit echt meine ich, es gibt heute in vielen Gefängnissen natürlich Therapiestationen und in einigen wird das auch sehr gut gemacht, aber in anderen ist die Therapiestation eigentlich nicht mehr als Name auf dem Papier. Da sind auch nicht nur suchtkranke Personen, sondern ganz im Gegenteil, da ist die suchtkranke Person, die neben dem nicht drogenkonsumierenden Dealer eingesperrt ist. Und ich will das alles auch gar nicht so sehr in Frage stellen. Also mir ist schon klar, dass mit den geringen Ressourcen, die der Vollzug hat, an vielen Stellen das vielleicht auch gar nicht anders möglich ist. Was ich aber weiß, ist, dass Gefangene Hoffnung brauchen, mehr als alles andere im Leben. So, und diese Therapie ist eine Hoffnung, die man ihnen gibt, nämlich die Hoffnung darauf, dass man für ein positives Verhalten am Ende auch belohnt wird. Und ich glaube, das ist einer meiner größten Kritikpunkte im Gefängnis, dass man eben nicht die Erfahrung macht, dass positives Verhalten belohnt wird. Wenn ich zum Beispiel in einer echten Suchttherapie zu meinem Therapeuten ginge und sagen würde, Herr XY, ich habe gerade wirklich ganz schlimmen Suchtdruck, ich brauche jetzt Ihre Hilfe, dann ist das etwas, das in einem Strafvollzugskontext vielleicht dazu führt, dass die Lockerung in Frage gestellt wird, wenn man denn welche hat. Aber es führt eben nicht dazu, dass das System in einer angemessenen Weise mit Hilfe reagiert, weil es das auch gar nicht kann mit den vorhandenen Ressourcen. Und da möchte ich auch nochmal deutlich sagen, das liegt ganz häufig in den allermeisten Fällen gar nicht daran, dass die Menschen, mit denen man da zu tun hat, also die Bediensteten, nicht verstehen, was passiert, sondern diese Menschen haben ganz strikte Vorgaben und dieses System wird halt in meinen Augen komplett oder zuallererst unter dem Aspekt Sicherheit geführt und unter dem zweiten Aspekt des Strafens und dann erst kommt die Resozialisierung und die kommt ja eigentlich ganz oft erst so richtig zum Tragen im Übergangsmanagement und eben noch nicht, ja, wenn man jetzt 3 Jahre hat, dann kann es durchaus sein, wenn man in einem Gefängnis ist, wo keine Ausbildungsbetriebe sind, dass man da 2,5 Jahre vielleicht nochmal einen Schulabschluss macht, aber ansonsten macht man so relativ stumpfsinnige Arbeit in irgendwelchen Produktionsbetrieben vor sich hin und die Bediensteten versuchen ganz viel, um das irgendwie erträglicher zu machen, aber man kommt halt selten über einen gewissen Punkt. Ich hatte das große, große Glück, dass ich jetzt in der JVA in Bremen eben mit dem Diskus, also das ist die Gefangenenzeitung, dass ich da Dinge tun konnte, die mich wirklich interessieren, so, und Dinge lernen konnte und mir Pädagogen Räume gegeben haben, um mich auszuprobieren und dabei auch, also ich habe ADS, ich mache viele Dinge anders als andere Menschen, aber ich komme zum gleichen Ziel. Ich komme halt nur nicht so dahin wie jeder andere. Ich kann nicht zum Beispiel 10 Stunden auf eine Tafel so gucken. Ich muss dann zwischendurch einmal aufstehen und mich bewegen und dann funktioniert das. Und da hatte ich halt mein eigenes kleines Büro, ich hatte meinen eigenen Raum, ja, und konnte das irgendwie in etwas Positives münzen. Aber das ist eine große Ausnahme. Also das sind nehmen wir mal an, es gäbe 100 Jobs in einem Gefängnis, dann sind 70 davon ziemlich stupide und alle Häftlinge in Arbeit bringen geht sowieso schon mal gar nicht, weil gar nicht genug Arbeit da ist. Und ja, das sind halt so, ja, Dinge, die ich sehr, sehr schwierig finde. Dieses Ausgeliefertsein, es hat immer sehr viel damit zu tun, wer führt diese Anstalt, wer ist der Rechtspfleger, der im Hintergrund Dinge mitentscheidet, wer ist mein Ansprechpartner im allgemeinen Vollzugsdienst. Also in so einem totalen System, da steht und fällt immer alles damit, wie gut auch die Menschen sind und wie gut sie es mit dir meinen. Und wenn sie es an einer Stelle mit dir gut meinen, dann kann da auch viel Positives passieren, aber ganz oft auch eben nicht und das spüren die Gefangenen. Und das, ja, ich glaube, da gibt es so eine Hilflosigkeit einfach, eine ganz große Ohnmacht und Hilflosigkeit, weil man einfach nie weiß, was morgen passiert. Man weiß noch nicht mal hundertprozentig, wann man rauskommt. Also man weiß nur, wann man spätestens entlassen wird, aber man hofft immer auf 2/3. Man hofft und diese Hoffnungen werden aber sehr selten bedient.
Ja, das sind mehrere ganz interessante Punkte, die Sie da ansprechen. Was ich für ganz wichtig oder entscheidend halte, ist zu sehen, dass positives Verhalten eigentlich nicht richtiggehend belohnt wird. Das gilt ja nicht nur für den Suchtbereich, sondern für den Strafvollzug ganz allgemein. Also ganz oft macht es wirklich keinen großen oder keinen wesentlichen Unterschied, wie sich jemand verhält. Und das, glaube ich, das geht ganz stark an der Natur des Menschen vorbei. Ja, wie Sie ja auch betonen, das halte ich auch für ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder darauf hinweist, wenn man sich jetzt, wie wir heute auch, ja Gedanken macht, wie könnten wir sozusagen uns fortentwickeln, das System fortentwickeln, dann heißt es nicht, dass man die Menschen kritisiert, die in den Gefängnissen im Strafvollzug tätig sind. Da ist meine Erfahrung wirklich aus über 15 Jahren, dass da ganz, ganz viele hervorragende Menschen tätig sind, die eben ihr Bestes geben innerhalb dieser Rahmenbedingungen. Und wenn ich da sozusagen meine Rolle mir anschaue zum Schluss als Anstaltsleiter, dann kann man sich auch nur in dem Rahmen bewegen, den einem die Gesellschaft sozusagen zubilligt. Also an Ihrem Beispiel, wenn ein Inhaftierter kommt und sagt, er hat jetzt wieder Suchtdruck und muss über nächste Gelegenheit was einwerfen und ich streiche dem nicht seine Lockerungen und er geht dann raus und es passiert irgendwas, vielleicht ein schlimmer Autounfall oder sowas, dann bin ich natürlich sofort in der Haftung und in der Kritik. Es ist eben so, dass die Gefängnisse trotz aller Resozialisierungsbehauptungen, sage ich mal, nach wie vor gesamtgesellschaftlich an der Sicherheit gemessen werden. Also es darf eben, solange jemand in Haft ist, einfach nichts passieren. Und nur in diesem Rahmen letztlich können auch alle, aus meiner Sicht, die Menschen wirken, die im Strafvollzug tätig sind. Insofern ist eben der Strafvollzug oder die Gefängnisidee wirklich ein gesamtgesellschaftliches Thema. Das System selber kann sich von innen heraus nur bis zum gewissen Grad eben auch verändern und entwickeln. Und deswegen sprechen wir jetzt auch in diesem Podcast über das Thema, um auch möglichst viele Menschen damit zu erreichen. Ja, die meisten waren eben noch nicht auch im Gefängnis. Vielleicht können Sie noch ein paar Punkte, Impressionen uns schildern. Wie haben Sie die Haftzeit erlebt? Was war vielleicht auch besonders belastend für Sie in der Zeit?
Also ich glaube, die schlimmsten Zeiten waren in meinen Augen wirklich die, wo man, und das kann man auch tatsächlich gar nicht anders formulieren, zurückgeworfen auf sich selbst in der Zelle ist mit all den Problemlagen, die man dann hat. Und man braucht im Gefängnis, um irgendwie über die Runden zu kommen, bestimmte Skills. Das eine ist ein hohes Maß an Akzeptanz, eine sehr gute Regulationsfähigkeit, weil man ständig einem äußeren Druck ausgesetzt ist. Das kann sein, dass zum Beispiel nachts um 5 alle Zellen aufgerissen werden, alle aus ihren Betten gezogen werden und alle Zellen durchsucht werden, weil mal wieder alle Handys gefunden werden sollen. Man ist vor allem, also der schlimmste Feind in Anführungsstrichen des Gefangenen ist der Mitgefangene, und zwar nicht, weil der besonders böse wäre, sondern weil einfach lauter gleichgeschlechtliche leidende Menschen auf engstem Raum zusammengeführt sind. Dem könnte man begegnen, indem man sozusagen Haftabteilungen möglichst klein hält und möglichst mit vollzugsöffnenden Maßnahmen und auch der Möglichkeit, mal einfach rauszugehen auf eine Wiese, und zwar nicht jeden Tag um 15 Uhr, sondern auch vielleicht einfach mal so zu sagen, boah, ich glaube, ich muss mich heute mal eine Stunde an der frischen Luft bewegen, kann ich mal eben vor die Tür. So, also so ganz kleine Dinge innerhalb des Gefängnishofes stellen eine Anstalt vor Herausforderungen. Also da müssen Ressourcen für bereitgestellt werden, dass man sich manchmal nur noch an den Kopf fassen kann. Also es beginnt damit, dass jeder Bedienstete den Menschen irgendwo hinbringen muss, weil ständig irgendwelche Türen auf- und zugeschlossen werden. So, das ist allein schon eine Geräuschkulisse, dieses ständige Auf- und Zu von irgendwelchen Stahltüren. Das macht einen mit der Dauer auf Dauer wirklich auch rammdösig. Dann ist man umgeben von Menschen, die dort nicht sein wollen. Und ich glaube, jeder Mensch, der schon mal in einem überfüllten ICE gesessen hat, der irgendwo im Hochsommer auf den Gleisen steht und da nicht raus kann, der weiß, was schon diese ganz kleine Veränderung im Leben, die sehr begrenzt ist und sehr absehbar, schon an Stress auslöst. Und wenn man sich vorstellt, dass man das über Monate und Jahre hat, möglicherweise noch offene Verfahren im Hintergrund, die laufen, man also tatsächlich vielleicht gar nicht weiß, wann man rauskommt. Das kann bei einigen Leuten in 5 Monaten sein oder in einer Woche und bei anderen nie wieder oder erst nach Jahrzehnten. Das macht einfach was mit einem. Und es gibt ja auch diese Erzählung des Gefängnisses, wo es den Menschen sozusagen viel zu gut geht und man würde denen nun besonders gut beikommen, wenn man es ihnen möglichst schlecht gehen lässt und sie möglichst hart bestraft. Und ich kann nur sagen, aus Erfahrung, je schärfer der Druck ist, der von außen kommt, umso mehr und umso stärker wird sich eine Oppositionshaltung bei den Gefangenen entwickeln. Umso mehr werden sie auch nicht nur gegen das Gefängnissystem vorgehen, sondern auch gegen die Gesellschaft danach, weil sie genau nur ein Gefühl dann noch haben. Und das ist das Gefühl, ich habe, weiß ich nicht, ein Moped geklaut und ihr mir 3 Jahre meines Lebens. Und diese Rechnung geht einfach nicht mehr auf für die Menschen. Diese Rechnung geht nicht auf. Das kann man den Menschen nicht glaubwürdig verkaufen, weil, also man kann nur versuchen, es ein bisschen erträglicher zu machen und sie möglichst menschlich zu behandeln im jetzigen System. Und dann ist es ein bisschen besser. Aber wenn ich mir angucke, wie sich der Vollzug verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Also erstmal habe ich lange gebraucht, um zu begreifen, dass da nicht ein Querschnitt der Gesellschaft in Haft ist, sondern es sind die Armen, die Kranken, die Menschen, die nicht deutsch gelesen werden, also alle die, die wir vermeintlich als die anderen betrachten, bei denen sozusagen, denen begegnen wir mit einem erhöhten Kontrolldruck von Seiten der Polizei. Auch das ist im Übrigen nicht etwas, das ich bösen Menschen zuschreibe, sondern das ist einfach so gewachsen, das ist menschliches Verhalten sozusagen. Und die, die gutes, viel Geld haben, um sich gut zu verteidigen, die landen meistens nicht in Haft oder ihre Straftaten werden gar nicht erst aufgedeckt. In der Folge sind ganz bestimmte sozusagen Milieus inhaftiert. Und diese Milieus erkennen das, die wissen das ganz genau. Die sitzen da und denken sich, ohne es vielleicht genau konkret benennen zu können, warum bin ich eigentlich hier und warum sehe ich hier nicht irgendeinen Architekten? Begehen die keine Straftaten? Bin ich böse und die nicht? Solche Fragen stellt man sich und kann es eben nicht verstehen. Man kann nur fühlen, weil man gar nicht die Zugänge zur Wissenschaft hat da drin. Man kann nur fühlen, woran das liegt oder dass etwas falsch läuft, aber man kann das nicht so konkret benennen. Ich glaube, in der Hauptsache wirkt auf den Gefangenen der Mitgefangene viel, viel stärker und viel mehr sozusagen als die Angebote der Resozialisierung, die im geschlossenen Strafvollzug möglich sind. Den Bediensteten oder den Therapeuten oder den Arzt, den sieht man einmal kurz am Tag. Ansonsten beschränkt sich der Kontakt eigentlich darauf, dass die Menschen dich sozusagen aus der Zelle holen und dich wieder dort hineinbringen. Aber während der Aufschlusszeit, während der Arbeitszeit, da schwirrt natürlich immer irgendwo ein Bediensteter rum. Aber mit dem spricht man mal ganz kurz. Ansonsten spricht man mit anderen Gefangenen, also mit Menschen, die im Zweifel viel schlimmere Straftaten begangen haben als man selbst, möglicherweise dafür auch nur kürzer inhaftiert sind, also viel schlimmer in der eigenen Wahrnehmung. Und das ist sozusagen kein Ort des prosozialen Lernens. Es ist kein Ort, an dem ich sozusagen die Hilfe erhalten kann, die ich brauche, um ein sinnvolles Leben zu gestalten. Sondern es ist eigentlich ein Ort, an dem die Ausgestoßenen, die Verzweifelten, die Armen, die Kranken, die Menschen, auf die der Staat keine hinreichende Antwort findet, die werden dort bestraft. Und natürlich haben die Straftaten begangen, das ist gar keine Frage. Aber wenn ich Gefängnisse mit meinem jetzigen Wissen angucke, dann komme ich eigentlich zu dem Ergebnis, dass die in Form des geschlossenen Strafvollzuges für ganz, ganz viele Menschen, die dort sitzen, nicht mehr sind als ein Symbol, das dazu dient, uns davon zu überzeugen, dass wir einen funktionierenden Rechtsstaat haben. Und das ist auch gar nicht so ein abgehobener Gedanke. Also wenn ich mir überlege, wie viele Straftaten ich begangen habe und für wie viele ich verurteilt wurde als drogenkranker Mensch, dann kann man sich fragen, also es ist total wichtig, dass Straftaten verfolgt werden, aber unsere Antwort auf die Straftaten, das ist halt in meinen Augen eine, die viel zu sehr an der Strafe ausgerichtet ist und die eben dazu führt, dass sich kriminelles Verhalten an vielen Stellen trotz unzähliger Bemühungen von hoch engagierten Menschen, die in Gefängnissen arbeiten, ja, dieses kriminelle Verhalten wird sich in meinen Augen dort drin für sehr viele Menschen verfestigen und für sehr wenige wird es abschrecken. Überhaupt ist Peer-Arbeit, also wenn wir jetzt über Peers sprechen, dann meinen wir ehemals Betroffene, die sozusagen, und man nennt das ErfahrungsexpertInnen sind und anderen Menschen durch ganz einfache Dinge letztlich helfen und zwar eingebunden in ein Hilfesystem von so Fachleuten der sozialen Arbeit, der Psychologie und so weiter und einfach ein Teil in einem multiprofessionellen Team sind. Und wenn man die so sozusagen einsetzt, also als Teil von etwas, nicht als alleinige Antwort auf etwas, dann ist das ein ganz deutliches Signal. Und dieses Signal ist, hey, du kannst uns vertrauen. Hey, du hast eine Chance. Hey, ich hab's geschafft. Und egal, welchen Schmerz du gerade hast, mit hoher Wahrscheinlichkeit hatte ich ihn auch schon. Und du siehst, ich stehe hier. So, und ich kann dir zuhören. Und vielleicht habe ich auch schon eine Fortbildung gemacht für positiv motivierende Gesprächsführung und bla 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 und habe mittlerweile schon deutlich mehr gelernt, als selbst stabil zu sein. Und nach meiner Erfahrung ist es so, das erlebe ich immer wieder, also ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe. Wenn ich mit Gefangenen spreche, ich war jetzt gestern wieder in der Anstalt, dann erzähle ich immer wieder auch ganz kurz, hey, ich war hier auch und ich habe es geschafft. Und nicht, weil ich das so toll finde, sondern weil die dann immer so mit großen Augen vor mir stehen, weil dieses Narrativ des Kriminellen, der es nie wieder schaffen wird, so verfestigt ist in der Gefangenenpopulation, dass es für sie einfach so sicher, dass sie es nicht schaffen. Auch wenn sie ganz häufig immer wieder sagen, diesmal komme ich nicht zurück. Ganz tief drin denken die jedes Mal, also es ist einfach die Erzählung, die ich so gut wie immer höre, naja, ich bin jetzt komme jetzt raus, ich bin vorbestraft, wer soll mich nehmen und so weiter. So, ich habe die Lücke im Lebenslauf und wenn dann einer, der suchtkrank war und selber in Haft war, denen erzählt, hey, es kommen auch bessere Zeiten, du musst sozusagen nicht du musst, sondern du kannst Hilfe annehmen und es gibt einen Weg, den man gehen kann, dann glaube ich, ist das ganz, ganz viel wert und etwas, was auch auf einer anderen Ebene ein Signal liefert, nämlich auf der Ebene der Gesellschaft zu sagen, wir können uns hier gegenseitig irgendwelche Resozialisierungslegenden erzählen, aber am Ende des Tages hängen die Dinge damit zusammen, dass ihr den Menschen Arbeit gebt, dass ihr den Menschen eine Wohnung gebt und dass ihr den Menschen verzeiht, dass sie was weiß ich was gemacht haben. Und das ist eben etwas, das ich nicht sehe, sondern stattdessen beschäftigt sich unsere Gesellschaft entweder damit, ob der sozusagen Angeklagte XY ein böser Mensch ist und das Opfer denn auch Opfer genug und ob die JVA sicher genug ist. Aber das, was es eigentlich bräuchte, wäre eine Gesellschaft, die sagt, ja, okay, ich glaube, Kriminalität ist vielleicht auch einfach etwas sehr Normales. So, und es ist genauso wie eine Suchterkrankung und viele andere Dinge, gehört das einfach zum Menschsein dazu, dass die einen sich so verhalten und die anderen so und sich vielleicht auch mal zu überlegen, wie Kriminalität entsteht, ob es sie überhaupt geben würde, wenn wir bestimmte Prozesse nicht oder bestimmte Verhaltensweisen nicht unter Strafe stellen würden, also wo ist es überhaupt sinnvoll, alles zu bestrafen und wo nicht, und jedenfalls, das ist so ein Bereich, glaube ich, wo man mit einem Peer gut aufzeigen kann, hey, ja, wenn ihr einen Peer einstellt, wenn ihr einen haftentlassenen Menschen einstellt oder einen suchtkranken Menschen, dann werdet ihr auf jeden Fall vor bestimmte Herausforderungen gestellt, weil dieser Mensch möglicherweise nicht die gleiche Bildung hat wie alle anderen. Ihr bekommt nicht das fertige Produkt aus der Universität geliefert, das euch sofort ein Ergebnis liefern kann. Aber ihr bekommt einen Menschen, der will und der loyal sein wird, weil er eine Chance bekommt im besten Fall. Und so wie ihr es ja auch schafft, eure Azubis auszubilden, könnt ihr es auch schaffen, diesen Menschen auszubilden. Ihr müsst ihm halt eine Chance geben. Und ich kann Ihnen sagen, als meine Chefin Frau Böning und mein damaliger Projektleiter Herr Smith das erste Mal einfach so mir einen Büroschlüssel in die Hand gegeben haben, habe ich fast angefangen zu heulen, weil ich dachte, warum vertrauen mir diese Menschen? Warum kriege ich einen Büroschlüssel? Weil ich so es gewohnt war, dass Menschen mir nicht vertrauen und sich das so verfestigt hat durch die Art, wie man Menschen sozusagen in dem Sicherheitssystem Gefängnis immer nur als Gefahr analysiert, denken diese Menschen auch irgendwann und sie fühlen sich auch so, als wären sie nicht vertrauenswürdig, als wäre es gar nicht mehr möglich, mit ihnen zu arbeiten. Und genau so fühlt man sich, und zwar jeden Tag, bis jemand kommt und einem eine Chance gibt.
Ja, Sie haben die Chance bekommen und Sie haben sie auch genutzt. Da kommen wir jetzt ein bisschen in den Bereich von dem, was Sie heute tun, was Sie mit und in Hoppenbank e.V. tun. Sie haben berichtet, dass Sie zum Beispiel gestern in einer JVA waren. Was haben Sie denn dort gemacht?
Wir haben ein Projekt namens Game with Mom and Dad zusammen mit der Justiz in Bremen, weil wir nach der Coping-Studie irgendwann 2012 hat sich gezeigt, dass der Strafvollzug eben überhaupt nicht familiensensibel ist, und man hat das erste Mal erforscht, Kinder von Inhaftierten leiden in aller Regel sehr stark unter der Inhaftierungssituation und der Strafvollzug kann darauf nicht angemessen reagieren. So, in der Folge gab es dann ein paar politische Entwicklungen, die verteilen sich gerade hoffentlich in ganz Deutschland und führen dazu, dass es einen familiensensibleren Strafvollzug gibt. Also das ist erstmal die Vorgeschichte. Daraus hat sich entwickelt auch unser Projekt Game with Mom and Dad und noch 2-3 andere. Und dann bringen wir einmal, ich glaube im Moment alle 4 Wochen oder 8 Wochen, ich weiß es nicht genau, weil ich mache nur Öffentlichkeitsarbeit in dem Kontext, bringen wir die Familien im Gefängnis zusammen, einen ganzen Nachmittag in der Sporthalle der JVA. Gestern hatten wir den Präsidenten von Werder Bremen dabei, weil meine Chefin irgendwie sich überlegt hat, hey, das wäre doch eine nette Überraschung. Haben dann zusätzlich noch ein paar Trikots verteilt und haben dann einen Spielenachmittag in der JVA durchgeführt. Ja, und meine Rolle darin war das, was ich immer mache. Ich tue dann da irgendwo rum und quatsch irgendwelchen Leuten ein Kotelett ans Ohr und halte ein Handy drauf und filme die dann. Ja, genau. Ja, aber das, was daran tatsächlich total schön ist, und das ist auch so ein Ding, ich glaube, dass es einfach ein sehr schönes Gefühl ist, Menschen zu helfen und Dinge zu ermöglichen und Perspektiven zu eröffnen. Und ich habe das Gefühl, dass die Justizbediensteten richtig aufblühen in diesem kleinen, aber feinen Projekt, einfach weil man positive Erlebnisse schafft und Menschen zusammenbringt, die auch zusammengehören und sozusagen nicht einfach die Annahme in den Raum stellt, naja, wenn du eine Straftat begangen hast, dann kannst du kein guter Vater sein, sondern einfach mal guckt, ob das denn so ist und seine Überzeugung auf sozusagen in der Realität überprüft und das Ganze möglichst auch begleitet und ansprechbar ist. Und genau, das machen wir gemeinsam mit COPE, also Children of Prisoners Europe, und ich glaube im Netzwerk KVI, also Kinder von Inhaftierten, und haben uns da halt überlegt, wie können wir das machen, und haben das, ja, setzen das regelmäßig um, und das habe ich gestern halt begleitet.
Können Sie noch ein paar Bereiche, Projekte, Beispiele nennen, wo Sie bzw. wo Hoppenbank e.V. sich betätigt?
Also ich kann mal eben ganz kurz erstmal mit dem anfangen, sozusagen, was mich direkt betrifft, dann haben wir das abgefrühstückt. Also ich habe in der Teestube mal angefangen. Das ist ein kleines tagesstrukturierendes Versorgungs- und Beratungszentrum zu diesem Zeitpunkt gewesen, das 365 Tage im Jahr geöffnet ist und sich an Menschen richtet, die Hafterfahrung haben, unter Haftbedrohung stehen oder aus der Haft entlassen worden sind, und Menschen in schwierigen Lebenslagen. Da habe ich mal angefangen. Da geht sehr viel um Essen, um sichere Räumlichkeiten, um Freizeitgestaltung, soziale Teilhabe. Und innerhalb dieses Projekts habe ich damals die Fotogruppe ins Leben gerufen, weil ich zu meiner Chefin gesagt habe, hey, vielleicht könnten wir irgendwas machen, wo die Menschen sozusagen nicht nur passiv ein Angebot erleben, sondern wo sie selbst ins Handeln kommen. So hat sich die Fotogruppe entwickelt. Die wird heute begleitet von einer professionellen Fotografin. Wir stellen jetzt gerade hier in Bremen in der Arbeitnehmerkammer aus, und das macht den Menschen total viel Spaß, weil sie sich selbst wirksam erleben können. Also das ist das Projekt, das ich begleite neben meiner Öffentlichkeitsarbeit und diversen anderen Dingen. Und dann gibt es ganz viele andere ganz tolle Projekte. Wir haben einmal Housing First für obdachlose Menschen. Da ist Kriminalität nur ein kleiner Teilbereich. Da geht es hauptsächlich eben um das Überwinden sozusagen der Obdachlosigkeit durch Betreuung in eigenem Wohnraum, der vorher für die Menschen gefunden wird, und durch aufsuchende Hilfen. Dann haben wir Angebote des betreuten Wohnens für haftentlassene Menschen, die in einigen Fällen auch haftvermeidend wirken können, wo Menschen sozusagen begleitet werden durch unseren EVB-Pool, also Entlassungsvorbereitung. Die fangen 6 Monate vor der Entlassung an, mit den Menschen zu arbeiten. Und die Menschen, von denen die allermeisten glauben, mit denen kann man irgendwie nicht arbeiten, die kommen dann zu uns. Also ganz schwer suchtkranke Menschen häufig. Und die werden ganz intensiv sozusagen begleitet und betreut. Immer mit dem Ziel, in eigenen Wohnraum, / Therapie und eigenen Wohnraum vermittelt zu werden. Also möglichst stabilisierend zu arbeiten und so viel potenzielle Gefährdungslagen rauszunehmen, wie irgendwie möglich ist. Also von der Gesundheitsversorgung über Amtsgänge und so weiter, da zu sein und zu unterstützen. Das ist übrigens auch ein Projekt, wo man ganz schön sehen kann, wie hilflos Gefängnis Menschen auch machen kann. Also dieses, wenn alles, was ich möchte, sozusagen über einen Antrag kommuniziert wird, den ich nur vorne in einem Büro abgeben muss, dann ist das in einem Gefängnissystem ganz prima. Das hat aber nichts mit der Realität zu tun. Also ich kann im Gefängnis eben nicht lernen, in der Realität zu leben. Dafür, also es gibt ja nicht nur einen Inhaftierungsschock, es gibt auch einen Entlassungsschock sozusagen. Und das ist eben das, was unsere Projekte ein bisschen auffangen in dem Bereich. Dann haben wir Haftvermeidung EFS, wo wir die Menschen dabei unterstützen, ihre Geldstrafen abzuarbeiten, und zwar eben nicht auf eine Weise, wie das immer von der Politik suggeriert wird, schwitzen statt sitzen, sondern da geht es erstmal darum, überhaupt anwesend zu sein und die Angebote der sozialen Arbeit in Anspruch zu nehmen und Menschen möglichst zu stabilisieren und eben nicht noch oben einen drauf zu hauen, wenn das sozusagen seelische Glas schon so weit voll ist, dass jeder Tropfen zum Überlaufen führen würde. Genau, auch da habe ich jetzt gerade ein Interview gelesen, das ein Kollege oder eine Kollegin von mir mit einem Teilnehmer geführt hat. Und da wurde er gefragt, was hat sich denn für dich verändert und was waren deine Befürchtungen? Und er hat befürchtet, er müsste da irgendwie Sklavenarbeit verrichten. Und er sagt dann, das wäre überhaupt nicht so, sondern er würde sich total freuen, dass er da das tun kann, was er gerne möchte und dabei gefördert wird, das zu tun, was er gerne möchte. Also er kann dann in einem kleinen Werkraum sozusagen arbeiten und hat mittlerweile eine Wohnung. Er hat mittlerweile jeden Tag, sagt er, was zu essen auf dem Tisch. Und das ist eben der Unterschied, ob man einem Menschen begegnet mit Strafe oder ob man einem Menschen begegnet mit der Intention, sein Leben möglichst zu stabilisieren. Und da ist eben für mich ein großer Unterschied. Was haben wir noch? Ja, also wir haben noch diverse betreute Wohnformen. Achso, ein Theaterprojekt stellen wir jetzt gerade auf die Beine, wo Menschen mit Hafterfahrungen auf die Bühne sollen, sozusagen, um positive Dinge zu tun. Ja, also insgesamt sind es im Moment, glaube ich, so Vater-Kind-Gruppen im Gefängnis. Also alles, was man sich nur vorstellen kann, was mit Straffälligkeit zu tun hat und wie man dem in der sozialen Arbeit regelmäßig begegnet, das machen wir auch.
Ja, Hartmut Karl, ich finde Ihren bisherigen Lebensweg wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie Sie es eben geschafft haben, diese Schwierigkeiten, diese großen Schwierigkeiten, Drogenabhängigkeit, Kriminalität, Inhaftierung, Obdachlosigkeit, diesen Schmerz für sich selber, für andere, ja, zu überwinden und sich jetzt mit Hoppenbank e.V. für Betroffene einzusetzen, damit auch ganz wichtige Arbeit für die Gesellschaft zu leisten. Und dabei sozusagen dem Schlechten, was Ihnen passiert ist, einen Sinn zu geben, etwas Konstruktives für die Zukunft daraus zu machen. Also insofern sind Sie ein Role Model, ein positives Vorbild. Ich wünsche Ihnen und wünsche Hoppenbank e.V., dass Sie sich weiter so engagiert einsetzen und auch einsetzen können. Dazu gehört auch, muss man abschließend auch nochmal darauf hinweisen, eine ausreichende Finanzierung, also in diesem Bereich Mittel zu kürzen, das ist keine gute Idee, das muss man auch ganz klar sagen. Und Sie sind natürlich als Verein immer auch dankbar für Spenden. Hartmut Karle, ganz herzlichen Dank.
Dankeschön, Herr Galli.
Das war Schuld, Strafe, Recht, ein Podcast des Fritz Bauer Forums. Wir danken Ihnen fürs Zuhören.